Wir sind ja so ein Drittel von der DEL, ne? Im Zuschauerbereich circa ein Drittel, wenn man die Durchschnittswerte hernimmt. Im Umsatzbereich sind wir circa ein Drittel von der DEL.
The game is us. Big welcome to the SV Hockey Podcast, powered by Magnacon.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von The Game is Us, dem Eishockey- und Sport-Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Ich bin Olli Mebus, Eishockeyspieler in der ersten deutschen Eishockeyliga. Dort bin ich zurzeit aktiv bei den Ice Tigers in Nürnberg.
Und ich bin der Florian Stenner, Head of Communications bei der Spielervereinigung Eishockey, der zweite Gastgeber. Im Berufsleben bin ich bei Magnacon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Ja, und zum Start in die neue Staffel starten wir mit der DL2 und dem Mann, bei dem alle Fäden in Liga 2 zusammenlaufen. Er ist Geschäftsführer der DL2 und gehört zweifelsohne zum Kreis derjenigen an Personen, die im deutschen Eishockey den Ton mit angeben. Herzlich willkommen im Podcast, René Ruderich.
Hallo, freut mich sehr.
Ja, René, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zum Auftakt in Staffel 2 von The Game is Us mit uns zu sprechen. Wir haben eine kleine und liebgewonnene Tradition und zum Start in den Podcast stellt sich unser Gast einfach immer mal in ein paar Sätzen selbst vor. René, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist René Ruderich. Bin seit 2014 Geschäftsführer in der DEL2, war vorher auch im Eishockey tätig, insgesamt seit 2001 schon am Standort Grimmitschau bei den Eispiraten dort, habe angefangen im Stammverein, als es noch eine Organisation gab, habe dann die Ausgliederung der GmbH gemacht oder mitgemacht für die zweite Liga, wo dann auch die Eispiraten Grimmitschau als solche entstanden sind. Und war dann von 2008 bis 2014 Geschäftsführer der Eispiraten Grimmitschau und ja, war dann in den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, auch in Richtung Annäherung zur DEL und wie können wir es schaffen, im Eishockey auch wieder auf den Abstieg einzuführen, sehr involviert mit dem Alfred Brey aus Bremerhaven und dem Willi Graue damals aus Rosenheim. Und aus diesen Gesprächen heraus war dann irgendwann die Frage, als wir das mit der Annäherung so weit geschafft haben, ob es nicht einen von uns gibt, der das vielleicht auch machen würde weiterhin als Geschäftsführer. Und daraufhin haben sich halt die Clubs verständigt und fanden das ganz cool eigentlich, wenn ich das machen würde. Und ich wiederum fand es ganz cool, mit einem weinenden und einem lachenden Auge eine neue Herausforderung anzunehmen, die unheimlich spannend ist. Und habe mich dann 2014 eben entschieden, Grimmitschau zu verlassen und in die Liga zu wechseln. Und ja, seitdem versuche ich da ein bisschen was zu bewegen, und Recht und Ordnung im Bereich der DEL2 umzusetzen.
Ja, über die DEL1 wird ja immer ganz, ganz viel gesprochen. Und wir möchten heute wirklich auch mal ganz intensiv auf die DEL2 schauen. Und bevor wir da, du hast schon das Thema Auf- und Abstieg schon in den Mund genommen, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir da wirklich so ein bisschen durch die Themen hangeln, vielleicht noch mal so ein bisschen den Blick auf das Aktuelle. Wir haben jetzt Mitte Februar hier bei der Aufnahme. Und was sind denn so die Themen oder was ist besser gesagt das Thema, was dich in den letzten Tagen so in deiner Funktion als Geschäftsführer der DL2 beschäftigt hat? Was ist gerade aktuell in der Liga?
Ja, Spielbetrieb unter Corona-Zeiten. Wir sind so ein bisschen im Dauermodus leider. Betrifft ja die anderen Sportarten und letztendlich auch die anderen Ligen bei uns in der Sportart ja ebenso. Das heißt, wir arbeiten hart daran mit den Clubs zusammen, um den Spielbetrieb vernünftig abbilden zu können, die Spiele spielen zu lassen. Auf der anderen Seite natürlich auch zu überlegen, wie wir die Saison vernünftig zu Ende bekommen, auch Wert legen auf die Endrunde zum Beispiel, wo es ja durchaus um wichtige Entscheidungen nochmal geht. Insofern bestimmen eigentlich die letzten Tage und ja fast schon Wochen, ehrlich gesagt, fast nur das Hauptthema. Die anderen Themen laufen zwar auch parallel, also Entwicklung der Liga und auch schon wieder Planung Richtung neue Saison, aber man muss schon echt sagen, in der Phase, in der wir uns befinden, auch der Pandemie, ist wirklich das bestimmende Thema leider Corona auch bei uns.
Wie viele Arbeitsstunden haben deine Tage zurzeit so und wie kräftezehrend ist das Ganze? Ich meine, das sind natürlich jetzt, es ist in der DEL nichts anderes. Es sind ein Haufen Spiele, die Corona-bedingt verlegt werden müssen. Nichtsdestotrotz wird daran festgehalten, dass das Ganze noch durchgedrückt wird, ne?
Ja, das ist schon das Ziel, weil ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das Profisport, ich sag mal, sich nicht so einfach einstellen lässt und dann irgendwann in einem halben, dreiviertel Jahr wieder ausgraben lässt und alles läuft weiter wie bisher. Das ist für mich nicht darstellbar und auch nicht das Konzept. Deswegen ist es schon so, wir kämpfen in gewisser Weise zum einen natürlich trotzdem darum, unsere Spieler zu schützen, auch vor den Corona-Gefahren, die es nun mal gibt. Auf der anderen Seite auch unsere Liga zu schützen und die Clubs zu schützen, dass wir auch für die Zukunft Bestand haben können. Und das geht halt leider nur über den Spielbetrieb aktuell. Also leider ist vielleicht auch das falsche Wort, aber das geht halt nur über den Spielbetrieb und den müssen wir versuchen abzubilden und umzusetzen. Und insofern, der Tag hat 24 Stunden. Ich bin relativ gut erreichbar, glaube ich, für meine Clubs und auch für andere Anfragen. Insofern ist schon viel dieser Zeit dann auch so, dass ich da irgendwo Standby bin und dafür arbeite, dass alles funktioniert. Unsere Organisation ist ja nicht so groß, ne? Also gibt ja nicht so viel, die da direkt Einfluss haben auf alles und unterstützen. Insofern ist das auch notwendig.
Ne? Ja, kannst du vielleicht ein bisschen was zur Organisation sagen?
Ja, wir sind, ich sag mal, ähnlich wie man das von der DEL kennt, bloß halt, würde ich jetzt mal sagen, der kleine Bruder. Also letztendlich Club geführt. Wir haben 14 Gesellschafter, das sind die 14 Clubs, die bei uns spielen in der Liga. Zusätzlich ist der DEW Gesellschafter und die DEL, das heißt, wir umfassen eigentlich den gesamten Eishockeysport, wenn man es genau nimmt, in der Gesellschafterstruktur. Gleiches gilt im Aufsichtsrat. Und im Operativen ist es so, dass ich der Geschäftsführer bin, letztendlich verantwortlich für nahezu alle Bereiche, werde durch einen Kooperationsvertrag mit der DEL unterstützt im Operativen, ganz viel vor allem im Bereich der Spielerlizenzierung und über den Jörg van Amen auch im Bereich des Spielbetriebes, wenn es darum geht, Ermittlungsverfahren oder auch, ich sag mal, Richtlinienumsetzungen durchzusetzen bei den Clubs, da kriege ich durchaus sehr, sehr gut Hilfe. Alle anderen Bereiche, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Entwicklung der Liga, das ganze Juristische im Hintergrund, bisschen Buchhaltung und so weiter, das liegt eben auf meinem Tisch und das mache ich auch mit Partnern zusammen. Wir haben in der Kommunikation zum Beispiel die Denise Krug als externe Mitarbeiterin, die eben federführend die Kommunikation für uns betreut. Wir haben die Vanessa Nord, die im Sponsoring tätig ist, auch eine externe Person auf Stundenbasis. Wir haben den Marius Riedel, der das ganze Thema Sternezertifizierung in den Nachwuchsvereinen umsetzt für uns und den Stefan Vogel letztendlich für das Schiedsrichterwesen. Ist halt, ich sag mal, bei uns alles ein bisschen auf externe Mitarbeiter und Unterstützung ausgelegt. Direkt festangestellte Mitarbeiter haben wir außerdem Marius Riedel niemand. Ja, also da bauen wir eben wirklich auf diese Dienstleistungen und diese Kooperationen, die wir haben.
Und mir ist das auch schon aufgefallen, du hast ja jetzt schon gesagt, also die Ressourcen sind ja, wenn ich das so richtig raushöre, durchaus begrenzt, aber trotzdem habt ihr so meinen Eindruck, ich habe mich ein bisschen bisschen breiter informiert über die DL2, war auf der Webseite und so und würde da ganz gerne nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, versucht ihr ja auch schon ein paar coole Sachen zu machen, die ich jetzt bei der DL zum Beispiel gar nicht gesehen habe, aber dazu später mehr. Was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde in dem Kontext, du hast sehr viel auch schon angedeutet, dass du natürlich sehr viel mit der DL1 in Kontakt bist, dass da sehr viel Kooperation besteht. Jetzt ist natürlich im Unterschied zur DL1 bei dir aber ja die Verzahnung quasi nach oben, aber auch nach unten gegeben. Ist das richtig? Also ich rede jetzt von Oberliga. Wie schaut's da in die Richtung aus, was Kommunikation, was Organisation angeht? Oder ist das doch relativ oder vergleichsweise wenig?
Ja, ich denke schon, dass wir uns in alle Richtungen austauschen und auch abstimmen. Mit der DEL sowieso, weil wir teilen uns ja Büroräume zusammen. Das heißt, ich bin ja, ich sag mal, als DEL2 Gast im DEL-Büro, habe dort eben mein Büro integriert, um eben auch die Ressourcen der DEL dort, was das Büro angeht, mitzunutzen in Neuss. Auf der anderen Seite sitzen wir ja auch als Liga im DEB-Leistungssportausschuss, im DEB-Nachwuchsausschuss, wo ich Vorsitzender auch bin. Das heißt, wir verzahnen uns ohnehin in unseren Tätigkeiten auch mit dem DEB-Bereich. Und natürlich ist man speziell für die Clubs, die perspektivisch in die DL2 auch aufsteigen wollen, sportlich immer auch Ansprechpartner, regelmäßig im Austausch. Wie entwickeln sich die Standorte? Was muss man am Ende alles erfüllen, um wirklich auch für die DL2 interessant zu werden oder auch lizenzieren zu können? Insofern ist auch da natürlich, so wie du gesagt hast, der Austausch sowohl nach oben gegeben als auch nach unten. Jetzt aktuell haben wir ja vor allem die Antragsfristen auch laufen. Das heißt, die potenziellen sportlichen Aufsteiger aus der Oberliga müssen sich bewerben bei uns schon mal. müssen sagen, hier, wir haben da Interesse, wenn wir es sportlich schaffen, und insofern ist da sowieso gerade viel Austausch.
Also in alle Richtungen vernetzt und auch tätig. Und du hast uns ja auch schon so ein bisschen einen Einblick in deine Vita gegeben. Man kann es ja schon so ein bisschen zusammenfassen, dass du sehr großen Teil deines Berufslebens wirklich im professionellen Eishockey verbracht hast. Was macht denn jetzt für dich das Eishockey als Business so besonders? Wo liegt da die Leidenschaft? Ich meine, gerade als Geschäftsführer hat man doch mit Sicherheit auch mal die ein oder andere Anfrage außerhalb vom Sport.
Vorweg vielleicht nochmal, wie bist du zum Eishockey gekommen? Um mal ganz in Kindeszeiten, beziehungsweise um mal ganz früh anzufangen.
Passt eigentlich ganz gut zusammen, weil beides kann man, glaube ich, miteinander beantworten. Also zum einen, ich habe nie Eishockey gespielt. Das ist das, was man mir auch durchaus gerne immer mal ein bisschen vorwirft. Ich kann mittlerweile Schlittschuh laufen, spiele auch ab und zu mal mit Freunden ein bisschen Eishockey. Allerdings sage ich immer dazu, das kann man nicht wirklich als Eishockey, glaube ich, bezeichnen. Insofern ist es bei mir eigentlich die typische Geschichte, wie es vielen Fans auch geht. Ich bin als Fan zum Eishockey gekommen. Ich bin selber aus einem Fußballerhaus stammend, also habe selber Fußball gespielt. Mein Vater hat sehr erfolgreich auch Fußball gespielt, und über die Geschichte gab es bei uns direkt im Umfeld, wo ich herkomme, also im vogtländischen Bereich, in Sachsen, um das genauer zu erklären, so sehr zwischen Chemnitz und Hof, um das vielleicht so ein bisschen auch von der Landschaft her zu beschreiben, gab es, ich sag mal, außer Grimmitschau, was 40 Kilometer von mir zu Hause weg war, keinen Eishockeyverein. Und ich hatte nie Kontakt im Kindesalter tatsächlich mit der Sportart, was ein bisschen schade ist im Nachgang. Und habe eigentlich erst während, ich sag mal, ich dann selber fahrtätig war und noch in der Schule war, so ein bisschen über Freundeskreis mitbekommen, Mensch, in Grimmitschau Eishockey, das ist damals Oberliga noch gewesen, also dritte Liga, da musst du unbedingt mal hinfahren, du interessierst dich so für Sport, das ist total geil da. Und daraufhin bin ich halt mal hingefahren, und wie das dann so ist, ne, Eishockey-Atmosphäre, 5.000, 6.000 Leute damals auch, selbst in der Oberliga, Kampf um Aufstieg auch in die DL2 oder um die Oberligameisterschaft, und auf einmal bist du dahin geblieben. Und ich habe parallel dort mein Studium begonnen, war immer klar, dass ich gerne im Sport arbeiten würde, habe Sportwissenschaften in Leipzig studiert und natürlich am Anfang mehr so den Gedanken Richtung Fußball gehabt, aber umso mehr ich dann in Grimmitschau da reingewachsen bin als Fan, hat man sich angefangen, dort zu engagieren. Und eigentlich war das dann auch der Einstieg letztendlich in das Sportbusiness. Wie gesagt, ich würde es gar nicht auf Eishockey-Business, was mich von Anfang an interessiert hat, münzen, sondern eher auf das Sportbusiness, weil es halt ein absolut besonderer, fantastischer Arbeitsbereich ist aus meiner Sicht. Eishockey kam eben dazu durch die Leidenschaft, die sich entwickelt hat. Und ich muss sagen, für mich, wenn ich heute noch mal Kind wäre, natürlich würde ich die Eishockey-Sportart bevorzugen und unheimlich gern machen. Weil eigentlich von den ganzen Fertigkeiten und von dem Können, was du können musst, einfach viel mehr drinsteckt und das Körperliche dazukommt, was es halt so im Fußball in der Art auch gar nicht gibt.
I feel you. Ich war auch Handballer, ne? Aber ich verstehe das gerade vollkommen. Die letzten 5 Minuten habe ich nur da nickend gesessen und habe gedacht, ja, genau den Weg habe ich auch eingeschlagen. Nur war es nicht der Fußball, sondern der Handball. Olli, bevor du zu deiner Frage kommst, wir haben ja gerade hier einen Eishockey-Profi mit in der Runde. Wie bist denn du eigentlich zum Eishockey gekommen?
Ist es jetzt hast du besser gemacht als wir? Die Frage an mich.
Ja.
Ich komme ursprünglich aus Köln, beziehungsweise im Kölner Umraum, Umland, und bin damals, ja, wie man das so macht, mit den Eltern dann irgendwann mal zum Eishockey gegangen. Und ich glaube, ich war 9 oder 10 Jahre alt und habe meine Eltern so lange belabert, dass ich da auch mal irgendwie mit rumfahren darf, und habe parallel Handball gespielt, parallel Fußball gespielt, und es hieß immer, ja, das kriegen wir zeitlich nicht mehr untergebracht. Und ja, irgendwann hatte ich sie dann überredet. Ich glaube, da war ich 11, und dann durfte ich mal zur Laufschule, und dann von da aus freie Fahrt. Aber Flo, es geht nicht um mich. Wir haben heute einen spannenden Gast, mit dem müssen wir uns beschäftigen. Zurück zum Kontext. Also, du hast damals dein Diplom in Leipzig fertig gemacht und bist sofort dann bei den Eispiraten eingestiegen.
Ja, ich war schon eher dort. Ich habe als Praktikant eigentlich angefangen, also 3 Jahre mein Studium so ein bisschen gestreckt, was mir damals Gott sei Dank möglich war. und habe neben dem Studium halt schon in Grimmitschau versucht, ein paar Sachen mit zu unterstützen. Der Club war halt durch den Aufstieg auch in die DL oder in die zweite Liga damals, in die Bundesliga, letztendlich in der Entwicklungsphase. Es gab Dinge im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen, die es vorher nicht gab. Es gab Dinge im Bereich der Geschäftsstelle dort zu unterstützen, weil man auch personell sehr dünn aufgestellt war. Und über die Geschichte hatte ich eben die Chance und dann irgendwann stellte sich natürlich trotzdem für mich die Frage, jetzt muss ich auch mal das Diplom fertig machen. Und dann habe ich da auch in der Nacht- und Nebelaktion die Diplomarbeit geschrieben und wusste dann aber schon auch vom Vorstand von Grimmitschau, dass man mich gern behalten würde und hatte halt dann auch einen idealen Einstieg. Ne? Also zum Anfang viel in Vorleistung gegangen, glaube ich, aber am Ende hat sich das ausgezahlt und konnte damit auch so ein bisschen den Traum verwirklichen, wirklich im Sport überhaupt erstmal anzufangen.
Was macht das Eishockey-Business so besonders und wieso bist du schon so lange dort drin aktiv?
Ja, also zum einen, was das Eishockey-Business besonders macht, ist die Sportart an sich, die ich unheimlich lieben gelernt habe und mit ihrer ganzen Atmosphäre, die die Arenen mit sich bringen und das ist eigentlich so richtig, wie man es im Fußball kennt, so Freundschaftsspiele, Testspiele ja gar nicht gibt. Ne? Also jedes Spiel wird intensiv geführt. Und natürlich, klar, geht man da irgendwo in Testspiele auch noch ein bisschen mit einem anderen Konzept rein, wie jetzt in ein Playoff-Spiel. Aber optisch gesehen ist diese Sportart einfach fantastisch. Und allein, dass ein Spiel sich innerhalb von wenigen Sekunden, manchmal Minuten, komplett drehen kann, das ist das, was mich als Sportfan extrem begeistert hat. Alles andere, was das Business mit sich bringt, muss ich ehrlich sagen, ist für mich das Sportbusiness das Interessante, ne? Weil du halt im Sport durch die Sachen, dass du ergebnisabhängig von Mannschaften bist, dass du mit Sportlern zu tun hast, dass du mit ganz anderen Charakteren teilweise zu tun hast, wie in der freien Wirtschaft, das macht's eigentlich aus und dass du halt auch flexibel sein musst, weil kein Tag ist gleich und das, was du früh planst, was tagsüber passiert, kann von heute auf morgen komplett umgeworfen werden und das ist halt das, was absoluten Reiz mit sich bringt und du kommst halt nie zum Stillstand. Ja. Das ja. ist, glaube ich, so alles so ganz gut zusammengefasst.
Das kann ich bestätigen.
Flexibilität, das ist auch wirklich gleich schon die perfekte Überleitung von dir zum ersten großen Themenblock, den wir uns in der Vorbereitung mal zur Brust genommen haben. Es dominiert leider seit 2 Jahren unser aller Alltag und darum müssen wir, weil es eben auch die DL2 natürlich genauso stark wie die DL1 getroffen hat, besprechen, das Thema Corona. Wenn du jetzt mal die letzten 2 Jahre oder es sind sogar schon mehr als 2 Jahre rekapitulieren lässt, was waren denn die größten Probleme, die sich aufgetan haben?
Ja, ich sag mal, die größten Probleme, die strecken sich eigentlich über die 2 Jahre hinweg, muss ich sagen. Also klar, am Anfang war natürlich für uns alle das extremes Neuland und ich denke mal, dort war auch für uns alle das größte Problem, wie gehen wir überhaupt um, ne? Was ist das, eine Pandemie und wie beeinflusst uns Corona gegebenenfalls? Auch das Lockdown-Thema, das auf einmal von anderen Institutionen letztendlich entschieden wird, darfst du was machen, darfst du nichts machen, dürfen Zuschauer zu den Spielen, dürfen wir nicht, dürfen wir überhaupt den Sport ausüben? Das war, glaube ich, am Anfang das völlige Neuland und das Ungewisse, was schon extrem anspruchsvoll war für die tagtägliche Arbeit, weil du eigentlich gewöhnt bist, dass du ja trotz allem irgendwie Herr deiner Dinge bist, weil du hast einen gewissen Fahrplan, du weißt, wonach du arbeitest, es gibt ein Regelwerk, was du dir selber aufgestellt hast, in dem spielt sich alles ab. Und auf einmal ist das Regelwerk außerhalb von dir, ne? Also du musst das machen, was letztendlich Wissenschaftler, auch die Mediziner als gut empfinden, was wichtig ist, und musst auf einmal dann dich komplett danach ausrichten. Und das war auch auf der anderen Seite eine positive Geschichte, die man dem im Nachgang rausnehmen muss. Ich glaube, so viel Austausch mit anderen Sportarten, so viel Austausch auch in der Sportart Eishockey selbst, mit DEL, DEL2, Oberliga zum Beispiel und im Nachwuchsbereich, gab es in der Vergangenheit vorher nie. Ne? Also da ist auch viel entstanden, was zusammengewachsen ist, wo wir merken, dass wir alle in einem Boot sitzen und uns gemeinsam nur unterstützen können, wenn wir miteinander reden. Und das hat schon dann auch viel über die erste Phase auch drüber weggeholfen. Und selbst heute noch, muss ich sagen, obwohl wir jetzt mittlerweile schon ein bisschen gelernt haben, darin zu leben, wenn ich heute die letzten Wochen rekapituliere, die letzten sechs Wochen allein mit den neuen Fällen, die wir im Corona-Alltag bei uns haben, über die Omikron-Variante, über die Spielausfälle, die wir organisieren müssen, über die Spielplanänderungen, die wir machen, ist die Zeit immer noch extrem intensiv und immer noch ja auch schon lehrreich und anspruchsvoll. Also es hört nicht auf aktuell, muss ich echt sagen.
Du sprichst es gerade an, dass du aufgrund der Tatsache, dass ihr euch sehr, sehr intensiv ausgetauscht habt mit allen anderen Parteien, ob das jetzt Sportart intern oder extern ist, dass ihr gestärkt aus der ganzen Sache hervorkommt. Ich denke, das ist in vielen anderen Branchen auch der Fall. Was sind nichtsdestotrotz so diese Learnings, also diese, ja, die Sachen, die man mit rausnimmt, die man gegebenenfalls in der Zukunft beachten muss oder auf die man ein Auge werfen sollte oder auch die man schon aus der Saison 2021 mit in 2022 genommen hat?
Das wird den einen oder anderen, glaube ich, enttäuschen, aber ich glaube, Learnings ist echt noch schwierig, so genau zu sagen. Also wir haben da zu viel, aus meiner Sicht, unterschiedliche Bewegungen erlebt in den 2 Jahren, worauf wir alles achten müssen, was wichtig ist. Ich sag mal, Gesundheitsschutz und dass es am Ende auch Wichtigeres gibt unter Umständen als das Sportbusiness, ne? Und ich sag mal auch das Leben im Sport, das ist definitiv nochmal auch gestärkt worden, das Business, ne? Dass wir uns auch viel mehr zukünftig wahrscheinlich nochmal Gedanken drüber machen müssen, wie wir auch mit anderen Krankheiten umgehen. Also ich vergleiche oftmals, ne, auch wenn man es, muss man mal ein bisschen aufpassen, wie man es darstellt, aber auch nicht 1:1 vergleichen kann, aber wenn ich sehe natürlich, was wir gelernt haben aus der Corona-Infektion und die Folgen für den Körper und wie wir Spieler wieder eingliedern in den sportlichen Bereich. Und wenn man sich da heute so ein bisschen rückblickend drüber nachdenkt, wie man selber vielleicht als Clubverantwortlicher oder auch die Clubs generell umgehen mit Grippekranken, ne, die auch fiebrig zu Hause lagen oder Schüttelfrost in der Nacht hatten und wie die dann auch kurzfristig wieder in den Spielbetrieb gebracht worden sind, ohne groß nochmal untersucht zu werden. Sind das schon Dinge, glaube ich, die einem da so ein bisschen ins Bewusstsein rücken und wo wir uns zumindest für die Zukunft schon auch nochmal überlegen müssen, ob angemessen dort immer auch so vorgegangen worden ist, ne? Weil da lernen wir wirklich viel, glaube ich, und wir wissen auch die Gefahren um die Corona-Infektion, aber die Gefahren gibt's auch bei Grippewellen, ne? Das muss man immer wieder sagen, und insofern glaube ich, sind das schon Punkte, die man im Nachgang als Learnings vielleicht bezeichnen kann, wenn sich daraus was entwickelt. Momentan entwickelt sich nichts, weil wir arbeiten tagtäglich in dem, das zu beherrschen, was aktuell ist. Ne? Deswegen sage ich auch, ist es vielleicht enttäuschend jetzt, dass der große Lerneffekt kann auch nicht da sein, ne? Weil wir immer noch am Baustellen beseitigen sind. Und insofern muss man sicherlich schauen. Sicherlich eins hat sich gezeigt, wenn eine Liga und Clubs miteinander solidarisch umgehen und auch den Wettkampf als ernsthaft sehen, aber gleichzeitig die Anforderungen, die uns diese Pandemie mit sich bringt, als ernsthaft sehen, dann kann man selbst in der Pandemie als Liga und im Verbund, in dem man arbeitet, sehr, sehr viel erreichen, ne? Und das betrifft halt die sportartenübergreifende Geschichte, aber das betrifft genauso die Liga interne. Wenn wir uns nicht immer vorhalten, dass nur einer der Beste sein kann, sondern wir uns gemeinsam überlegen, wie wir uns zusammen am besten bewegen können, dann trägt das schon Früchte, und das ist sicherlich auch so ein Effekt, der sich bei uns in der Gesellschaft eingestellt hat.
Auf jeden Fall. Kann ich dir zu deinen Punkten nur recht geben, insbesondere zu dem gesundheitlichen Teil mit diesem Return-to-Play-Protokoll, wie man so schön sagt. Das heißt, der Spieler, der positiv auf Corona getestet worden ist, muss im Nachgang ein 7- bis 10-tägiges Protokoll absolvieren, um wieder zurück in den Alltag zu kommen, beziehungsweise zurück in den Spielbetrieb eintreten zu dürfen. Bin ich auch absolut überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. Ich meine, so eine Herzmuskelentzündung, die schleppt sich mal irgendwie so dadurch, ohne dass das einer mitbekommt. Deshalb, das ist absolut richtig. Den gesundheitlichen Aspekt haben wir angesprochen. Was ist mit der finanziellen Seite? Ich meine, wir spielen mal mit Zuschauern, dann spielen wir wieder ohne, die letzte Zeit wieder ohne. Gibt es irgendwie Überlegungen, so ein bisschen diese finanzielle Lage der Vereine umzustrukturieren? Also wir haben nach wie vor in beiden Ligen einen sehr, sehr, sehr hohen Anteil des Gesamtbudgets, der durch Zuschauereinnahmen generiert wird. Gedenkt man da irgendwo einen Strukturwandel vorzunehmen, um die Vereine gegebenenfalls auf gesündere Beine zu stellen? Ist das möglich?
Ja, Strukturwandel ist immer abhängig davon, was ich für Alternativen habe dazu, ne? Und wie kann ich die Finanzierung trotzdem sichern? Ich spreche jetzt mal nur für die DEL2, weil ich kann das in unterschiedlichen Ligenhöhen ist das gegebenenfalls unterschiedlich auch zu betrachten. Wenn ich jetzt mal unsere 14 Clubs hernehme und die Lizenzprüfungen da auch der letzten Jahre, so hat sich wirtschaftlich dort einiges wirklich stabilisiert. Also ich sag mal, ich habe echt festgestellt, auch vor der Pandemie, wir haben ja gut, Rekordzahlen sind immer das eine, aber wir haben uns ja wirtschaftlich als Liga seit 2014 deutlich verbessert, haben mittlerweile über 40 Millionen Umsatz in den 14 Clubs drin, was eine echt tolle Zahl ist für eine zweite Liga in Deutschland, die nicht Fußball heißt. Und das auch im wesentlichen Teil, muss man sagen, finanziert durch den Sport. Also wir haben wenige Fälle, wo natürlich Clubs auch klar ihre Probleme noch in dem Zahlenwerk haben und auf Gesellschafterabdeckung oder Unterstützung angewiesen sind. Aber das ist ein für DL2-Verhältnisse ein extrem kleiner Teil. Ne? Insofern war unser wirtschaftliches Gefüge, finde ich, sehr stabil. Jetzt mit Corona haben wir natürlich gelernt, dass wir durchaus eine gewisse Zuschauerabhängigkeit haben, aber ich bin halt fester Meinung, dass eine zweite Liga im Profisportbereich in Deutschland, die wird immer zuschauerabhängig sein mit. Also diese 35%, die wir Ticketeinnahmen in den Umsätzen haben der Clubs, die werden auch in der Zukunft gebraucht werden. Ansonsten werden wir auf dem Finanzbudget, in dem wir momentan arbeiten, in den Clubs nicht mehr arbeiten können. Weil wenn ich es umstrukturieren will, wo strukturiere ich es hin? Es wäre das Sponsoring auszubauen, das ist klar. Ja, aber auch da haben wir ja festgestellt, dass die Clubs in den letzten Jahren sich auch im Sponsoring nach oben entwickelt haben. Und jetzt will ich mal sagen, da macht jeder Club auch eine recht gute Arbeit, um vor allem regional diese Sportart für die zweite Liga optimal zu vermarkten. Insofern ist es zwar ein schöner Wunsch zu sagen, man versucht sich Zuschauer unabhängiger zu machen, was die Wirtschaftsstruktur angeht. Aber dazu brauche ich halt irgendein Gegengewicht, wenn ich nicht sage, ich will meine Etats reduzieren, weil das ist eigentlich das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen ja dem Spielerbereich und das, was wir im Sport umsetzen, letztendlich da auch weitergeben in den Bereich hinein, damit die Spieler die Chance haben, sich weiterzuentwickeln und nach vorn zu gehen. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mag ich naiv klingen, wir wollen auch zuschauerlastig und abhängig weiterhin bleiben, weil wir wollen möglichst schnell nach Corona die Stadien auch wieder voll haben. Wir waren 19-20 in der Saison vor Corona, waren wir die stärkste zweite Liga im Eishockey in Europa, was die Zuschauerzahlen angeht, mit 2.800 Zuschauern im Schnitt. Und da muss ich ehrlich sagen, ist mein Ziel, da wieder zurückzukehren und nicht zu sagen, also den Anteil brauche ich gar nicht mehr so sehr, weil ich schichte das jetzt um. Das ist, glaube ich, nicht unser Ansatz, den wir haben.
Das hoffen wir, glaube ich, alle.
Inwieweit bestünden denn eventuell noch Möglichkeiten der Umstrukturierung im Hinblick auf das ganze Thema Bewegtbild, sprich Übertragung? Ich meine, das war natürlich für DL1 mit Magenta, da weiß, glaube ich, auch jeder Eishockey-Fan, wo er hin muss oder musste, um eben das Stadionerlebnis vom TV zu kompensieren. Wobei wir auch eine Folge mit den Fanbeauftragten zuletzt hatten, die auch von negativen Effekten, was das TV betrifft, berichtet haben. Stichwort Jogginghose und Trikot überziehen ist auch ganz cool. Ich muss eigentlich gar nicht mehr ins Stadion, aber wie schaut's denn da in der DL2 aus? Es gibt Möglichkeiten, DL2 live zu sehen, aber es gibt keine zentrale Plattform, beziehungsweise es ist mit Sicherheit auch nicht so ein großer Vermarktungsvertrag hinten dran wie jetzt DL1 mit Magenta, oder?
Nein, mit Magenta vergleichen würde ich unser System nicht, wobei wir schon auch erstmalig im letzten Jahr eine mediale Ausschreibung vorgenommen haben für die Livestream-Rechte. Also wir übertragen alle unsere Spiele aus den Arenen ins Internet. Das Ganze, was die Produktion angeht, wird durch die Clubs abgesichert. Das heißt, dort haben sich wirklich Übertragungsteams vor Ort gebildet, die das gelernt haben mittlerweile und da wirklich eine sehr, sehr gute Qualität nach außen tragen. Und mit Spray TV haben wir den Übertragungspartner, der letztendlich die Plattform darstellt, wo man kostenpflichtig diese Spiele alle sehen kann. Und wenn ich da mal schaue, also das Projekt hat mal 2007 angefangen, unter anderem in Grimmitschau damals, als wir angefangen haben, eine Kamera einfach mal anzustöpseln und stehen zu lassen und mal gucken, ob da jemand im Internet schaut, hat sich dann über Weißwasser und Bremerhaven auch weiterentwickelt. Und wenn ich da mal gucke, dass man anfänglich mit irgendwie 20.000 Euro Einnahme als Club im Jahr mal angefangen hat und wir jetzt letztes Jahr, klar, durch die fehlenden Zuschauer im Stadion, aber teilweise Clubs hatten, die haben 200.000 eingenommen über dieses System, ist das schon durchaus eine wirtschaftliche Unterstützung, die sich da entwickelt hat. Und ich glaube, dass das Zukunft hat weiter. Zum einen haben wir auch jetzt aktuell immer noch sehr, sehr gute Buchungszahlen. Und ich hoffe und glaube und arbeite auch dafür, dass wir generell auch die DL2 Richtung TV weiterentwickeln. Ne? Also das ist schon unser Ziel. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen auch gern die TV-Reichweiten nutzen, um eben auch der Öffentlichkeit zum einen die Sportart weiter noch größer zu zeigen als jetzt nur den DL-Bereich und auf der anderen Seite für uns auch so ein bisschen die Reichweiten zu steigern, um zu zeigen, Mensch, auch an den DL2-Standorten, da ist richtig was los, da kann man auch zum Spiel gehen, das macht echt Spaß und sportlich sind wir ja eh sehr, sehr spannend jedes Jahr. Insofern wollen wir das weiter ausbauen und ich sehe da auch Potenzial. Ja, aber das ist, wie gesagt, muss man immer punktuell sehen. Jetzt haben wir den Vertrag für 3 Jahre mit Spray, sind überglücklich damit, weil die Clubs in erster Linie daraus verdienen. Und wie wir dann nach den 3 Jahren weitergehen, das werden wir letztendlich schauen.
Durchaus interessantes Modell, ne?
Ja, ja. Also ich finde es generell bemerkenswert, wie ihr in der DEL2 euch Kommunikationskanäle schafft und auch versucht, eine Marke zu transportieren. Und da würde ich jetzt gerne auf das eingangs erwähnte mal zu sprechen kommen. Also ich habe auf der Webseite der DEL2 einen Fanshop entdeckt. Wessen Idee war das denn und wie läuft's?
Weiß nicht, ob ich da immer noch belächelt wäre. Am Anfang wurde ich vielleicht ein bisschen belächelt dazu. Aber ja, wir haben 2014, als wir angefangen haben, die Liga so ein bisschen ja zu bilden, ne, oder aufzubauen, nachdem wir das die DL2-Markenrechte bekommen haben für das Logo und so weiter, war ja unser Ansinnen schon auch, die ganze Struktur so ein bisschen zu professionalisieren. Und ein Punkt war für mich immer, also es muss zumindest irgendwie die Möglichkeit geben, ein bisschen Liga-Merchandising anzubieten. Zum einen trage ich damit ja das Liga-Logo auch nach außen, zum anderen gibt's vielleicht doch das ein oder andere, was der Fan halt an seinem eigenen Standort nicht so findet oder will mal eine allgemeine Geschichte, wo alle Logos drauf sind, zum Beispiel von der Liga. Und insofern haben wir damit begonnen. Es ist sicherlich im Umsatzbereich nicht vergleichbar mit dem Club-Merchandising, das ist auch klar, ne? Aber für mich gehört's definitiv dazu. Und wir haben ja so ein bisschen den Ruf als Try-and-Error-Liga und das ist halt so ein Baustein gewesen, wo wir gesagt haben, wir starten das jetzt einfach mal und gucken, was dabei rumkommt. Verluste kann man mit einer guten Partnerschaft in der Regel nicht einfahren, insofern ist es einfach ein Mehrwert, den man hat und den erhalten wir uns auch weiterhin. Also da sind wir auch dran, jetzt haben wir das so ein paar Jahre auch trotzdem erstmal ein bisschen auch liegen lassen in der Weiterentwicklung, aber das ist auch ein Thema zum Beispiel, was für die nächsten 1-2 Jahre ansteht, um das auch weiter auszubauen und weiterzuentwickeln tatsächlich.
Was sind denn kommunikativ so grundsätzlich eventuell strategische Überlegungen für die kommenden Jahre? Du hast jetzt schon angesprochen, das ganze Thema Bewegtbild professionalisiert sich irgendwie in den letzten Jahren, auch Corona getrieben natürlich immer mehr. Wer am Ende des Tages, gerade wenn man in NHL oder auch in die DL guckt, ist das Thema Bewegtbild ja auch immer relevanter in den sozialen Medien. Ist das auch bei euch Thema zu sagen, wir versuchen mehr Bewegtbild in die Kanäle zu kriegen, wo die Fans einfach unterwegs sind?
Ja, also definitiv mit den Mitteln halt, die wir zur Verfügung haben und das ist immer so, ich bremse da mal ein kleines bisschen, man darf da jetzt keine Weltwunder von uns erwarten, weil wir das personell halt auch wirklich gar nicht geleistet kriegen, aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, für uns war schon allein die Entwicklung mit Spray TV gemeinsam, dass wir relativ schnell nach den Spielen die Highlights online haben, ne, von unseren Spielen. Das war für uns als zweite Liga damals ein absoluter Mehrwert. Und das haben wir jetzt auch schon, ich glaube, seit 2015 oder 2016 am Start. Und wenn du heute Spiele schaust, kannst du die abends noch bis 23 Uhr live im Internet sehen. Und spätestens am nächsten Früh hast du halt wirklich von allen Spielen die Highlights online. Ne? Und das auch in einer einigermaßen ansehnbaren Qualität. Also das muss man schon sagen. Und damit haben wir halt Content entwickelt und wenn man sich mit uns auch näher beschäftigt, ob das Pressekonferenzen sind, die wir machen, aber das auch schon seit Jahren, die laufen bei uns immer parallel auch auf den sozialen Plattformen. Das heißt, wir wollen immer die Fans mit einbeziehen. Wir haben jetzt auch dieses Jahr und letztes Jahr die Pressekonferenzen so gestaltet, dass wir auch nicht nur die Fragen der Presse zulassen zum Saisonauftakt oder vor Beginn der Endrunde, sondern wirklich auch die Fans gebeten haben, da Fragen zu stellen. Ich mache eigentlich regelmäßig Facebook-Live-Runden, habe ich 2015, glaube ich, angefangen und mich hingesetzt abends und einfach mit den Fans in den Dialog getreten und zu sagen, das sind unsere aktuellen Ziele, das läuft gut, da haben wir Probleme und dann halt auch die Fragen beantwortet, die zum Liga-Alltag vielleicht bestehen und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, das zu beliefern, was wir nicht in wirklich machbarer Qualität aktuell absichern können, sind Zusatzkanäle, sage ich auch ganz offen, wie Twitch oder TikTok. Dazu sind wir momentan nicht ausgelegt. Ich weiß, dass die Kanäle wichtig werden, immer mehr, ne? Also auch für Sportorganisationen und auch Ligen. Aber wir kriegen es momentan für uns nicht so qualitativ umgesetzt, dass das einen Sinn macht. Deswegen konzentrieren wir uns schon im Wesentlichen erstmal auf die Urgesteine der Social-Media-Landschaft, also sprich Facebook, Instagram. Machen dort aber aus meiner Sicht dafür relativ viel und das zumindest in einer halbwegs vernünftigen Qualität.
Ja, also für mich auch 100% nachvollziehbar. Ich meine, wir von der SVE könnten auch theoretisch auf TikTok, Twitch und wie sie alle heißen, noch sein, aber wir haben letzten Endes genau dasselbe Problem. Wir sind auch eine Organisation, die besteht aus Ehrenamtlern auch noch, also reinen Ehrenamtlern, und man kann halt nur das tun. Tag halt nicht nur 24 Stunden, ne? In der Hoffnung natürlich, dass
das reicht ja auch erstmal, Flo, mit Facebook und Instagram.
Ja, ich glaube auch. Und es kommt ja eins dazu, du gewinnst ja auf diesen neuen Plattformen oder bei den moderneren Plattformen oder jugendlich ausgerichteten Plattformen gewinnst du ja nicht nur, dass du einfach da bist. Ne? Das ist ja das Problem. Ja. Du musst ja wirklich versuchen, speziellen Content, auch hochwertigen Content für die Zielgruppe ausgerichtet, wirklich produzieren zu können. Und da sind wir auch ganz ehrlich, das ist, wie gesagt, momentan noch nicht schaffbar. Wir werden uns aber Gedanken machen müssen in den nächsten Jahren, weil das auch für die Zielgruppe Fan zum Beispiel, bis hin zur Zielgruppe auch, was weiß ich, Kinder und Jugendliche fürs Eislaufen zu gewinnen, natürlich eine Rolle spielen wird. Ne? Aber wir sind einfach aktuell nicht in der Lage und auch noch nicht so weit.
Ja. Das sollten wir uns auf jeden Fall im Nachgang auch mit unserem Geschäftsführer Christopher nochmal austauschen, weil das ist auch immer wieder ein Thema, wo wir drauf zu sprechen kommen. Ich mache jetzt keine Platte mit Sprung und wiederhole mich da aus meiner Marketingbrille, wo ich einfach sage, dass das Eishockey grundsätzlich Nachholbedarf hat auf allen Ebenen. Deshalb jetzt nochmal ein kleiner, aber harter Themenwechsel. Was uns als SVE sehr beschäftigt, was aber auch in den sozialen Netzwerken immer mal wieder heiß diskutiert wird, ist das Thema U23-Regel. Kannst du vielleicht kurz für die Hörer, die jetzt nicht so hart im Eishockey drin sind, mal in ein paar Worten erklären, was die U23-Regel überhaupt ist, und vielleicht auch versuchen, so eine kleine Bewertung abzugeben, wo sind die positiven, aber vielleicht auch die negativen Seiten aus Sicht der DEL2?
Ja, ich muss die Regel bei uns ein bisschen umbenennen, weil das ist jetzt typisch Eishockey, aber das ist halt leider so. Also bei uns gibt es in der Richtung ja zwei Regeln. Das ist die U24, also nicht die U23. In der DEL gibt es die U23, bei uns ist es die U24. Und neu seit mittlerweile 4 Jahren, glaube ich, die U21-Regelung. Das sind also zwei Bausteine, die zwanghaft dafür sorgen sollen, dass sich unsere Clubverantwortlichen mehr um den deutschen Nachwuchs Gedanken machen, auch dort deutlich mehr sich mit Nachwuchsspielen, Nachwuchsspielern beschäftigen im Scouting-Bereich, weil beide Regeln sorgen dafür, dass ich halt junge und hoffentlich auch fähige Spieler für die DEL2 in meinem Kader habe. Ne? Die U21-Regel sagt halt aus, ist aktuell jetzt für die Saison der Jahrgang 2001, dass ich eben mindestens zwei Spieler mit Jahrgang 2001 unter Vertrag haben muss. Wir haben da eine Art Ausbildungsvertrag entwickelt, der eigentlich ein vollwertiger Vertrag darstellt, mit einem Einstiegsgehalt und auch einem festen, definierten Gehalt fürs zweite Jahr. Das heißt, es ist ein Vertrag, der muss über 2 Jahre auch gehen mit den Spielern.
Und der ist ligaweit festgelegt.
Der ist ligaweit festgelegt, ja. Darauf haben wir uns committed. Und nur die Spieler, mit denen ich diesen Vertrag abschließe, zählen als diese vierte Vertragsspieler U21. Und die wiederum brauche ich laut Lizenzordnung das ganze Jahr unter Vertrag. Und zum anderen, wenn ich meinen Spielbericht in der DEL2 voll machen will mit 21 Spielern, 2 Torhüter, 19 Feldspieler, muss die Feldspielerposition 18 und 19 kann nur mit einem Fördervertragsspieler U21 besetzt werden. Das heißt, das ist so ein bisschen die Thematik, dass man sagt, also wir wollen schon, dass man junge Leute aus dem Nachwuchs heranzieht und mit so einer Art Einstiegsgehalt, also früher waren es ja die 450-Euro-Verträge oder 250-Euro-Verträge auf Stundenbasis, was alles nicht ganz so sauber war, ne, und für den jungen Kerl auch nicht wirklich ideal, ist das halt so eine Art Ausbildungsvertrag, wo die halt mit, kann man ja offen kommunizieren, mit 1200 brutto, das wird jetzt auch angepasst durch Mindestlohngeschichten und so weiter, ne, im Monat einsteigen in die Liga und damit die Chance haben, das so ein bisschen als Hauptberuf und mit auch 19 Jahren im Idealfall wirklich so zu betreiben, dass sie sich wirklich auf die Sportart konzentrieren können. Ist auch ein 12-Jahres-Vertrag, weil nicht alle Spieler bei uns haben 12-Jahres-Verträge. 12-Monats-Vertrag, ja, genau. Und insofern soll der Spieler eben auch im Sommer über betreut werden und weitergebildet werden. Das ist also die eine Regel, und dazu kommt die U24 bei uns, die eigentlich daraus resultiert, dass man es von der umgedrehten Position her so definiert hat, dass wir maximal 15 Spieler auf dem Spielbericht wollen, die entweder älter als 24 sind oder, ich sag mal, eine Ausländer-Import-Lizenz haben. Wir haben ja 4 Imports bei uns legitimiert für den Spielbericht, Und der Rest der Spieler neben den vier Imports müssen halt oder können halt ältere Deutsche sein. Aber alles, was unter über die 15 hinausgeht, muss eben mindestens U24 Charakter haben. Und dann haben wir halt dazu auf Position 18 und 19 noch die U21. Und warum das so kompliziert ist und man das machen muss, weil du hast ja gefragt, was sind die positiven Faktoren dazu. Ich habe die Erfahrung gemacht aus meiner eigenen Tätigkeit im Club, dass man natürlich oftmals sehr, sehr einfach am Spielermarkt agiert als Club. Ne? Man schaut, was sind gängige Spieler, die angeboten werden. Man guckt sich früher zumindest die Spieler auch gar nicht so genau an, sondern man weiß, der kommt aus dem Ausland, der kommt daher, der hat die Ligen schon gespielt und den nehme ich jetzt einfach unter Vertrag und wenn er nicht passt, dann ändere ich wieder was und so weiter. Und wir wollen halt im Sinne der Unterstützung der deutschen Spieler und vor allem der jungen Spieler, wollen wir eben mehr Verlässlichkeit reinkriegen, indem man sagt, wenn ich schon 2 Jahre lang diesen Spieler dann dafür Geld ausgeben muss und den unter Vertrag nehmen muss, für die 2 Jahre fest, dann will ich mir schon den Spieler vorher mal angucken, dann will ich auch die Auswahl bestimmen, dass der wirklich in den 2 Jahren zumindest auch fähig ist, bei uns in der DL2 mitzuspielen, weil ich kann den ja nicht nur dann 2 Jahre da draußen sitzen lassen, dafür ist mir das Geld zu schade. Ne? Und aus der Überlegung heraus ist es so ein bisschen eine zwanghafte Regelung geworden, wo ich schon merke, dass sich die Clubs deutlich mehr beschäftigen. Nicht jeder, aber viele Clubs sind schon sehr frühzeitig unterwegs und gucken, was sind gängige U21-Spieler für die nächsten 2 Jahre. Und wie kann ich damit letztendlich auch Nachwuchsspieler wirklich direkt rekrutieren?
Ja, klingt durchaus nach einem sehr, sehr schlüssigen System. Und man erlebt es ja auch immer wieder, dass viele junge Spieler, die es in der DEL 2 schaffen und sich durchsetzen und Fuß fassen, jetzt auch sich tatsächlich in der DEL durchsetzen. Nichtsdestotrotz müssen wir auch noch auf die U23-Regel zu sprechen kommen, die wir bei uns in der DEL haben. Und da muss ich jetzt auch leider den Bezug auch auf die Social-Media-Kanäle ziehen. Es gibt immer so ein bisschen den Unmut, der kundgetan wird, dass die U23-Regel so ein bisschen den Markt insofern kaputt macht, dass Spieler, die älter als diese 23 bzw. 24 Jahre sind und aus der DL rausfallen, dass die quasi ins Abstellgleis zweite Liga geschoben werden. Ist das irgendwie so ein bisschen was tatsächlich den Markt kaputt macht, sodass du A in der DL zu viele beziehungsweise zu hohe Gehälter zahlst für U23-Spieler, weil der Markt so rar ist und schlussendlich dann auch zu viel Geld für Spieler ausgibst, die dann aus der DEL in die DL2 kommen?
Also ich glaube, dass generell sowieso unser Marktgefüge durch die fehlende Verzahnung der Ligen ohnehin nicht 100% stimmig ist, wie es sein könnte. Also, ne, und da rede ich auch nur aus der Distanz, weil ich jetzt die 100%igen Einblicke in die DEL-Clubs und auch die arbeitsvertraglichen Situationen dort nicht zwingend habe, aber natürlich durch viele Gespräche da schon auch das ein bisschen einschätzen kann, glaube ich. Aber ich denke halt, dass man merkt, ganz klar auch im Vertragswesen, obwohl ich es jedem Spieler gönne, sage ich auch ganz klar. Ne? Also ich bin für jeden Eishockeyspieler dankbar, der das schafft, wirklich darauf seinen Fokus zu legen und damit Geld zu verdienen und sich in der Sportart weiterzuentwickeln, weil es einfach ein Traumjob für jeden Sportler ist. Ne? Das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube halt trotzdem, absolut, wenn du dir anguckst, Spielergehälter DEL2, Spielergehälter DEL, manchmal auch Spielergehälter Oberliga, wir haben da schon nicht wirklich ein gutes Marktsystem, finde ich. Ne? Also es ist nicht ganz so nachvollziehbar, wie da sich gewisse Preise in den letzten Jahren entwickelt haben. Und es liegt halt viel daran, ist mein Eindruck, dass sich die Ligen wesentlich abgeschottet haben und der Austausch auch zwischen den Clubs, wie Gehälter sind und die Offenheit untereinander gar nicht so akzeptiert worden ist. Ne? Der aber notwendig ist, der Austausch, um das auch stimmig zu machen.
Hättest du da einen konkreten Vorschlag, wie man das irgendwie transparenter gestalten kann, um das Ganze so ein bisschen fairer zu gestalten?
Ich glaube, es wird, die Erkenntnis wird automatisch kommen, und da bin ich jetzt natürlich klar der Verfechter für Auf- und Abstieg, aber eben durch Auf- und Abstieg. Weil ich glaube schon, dass Bremerhaven und auch Bietigheim, die aus der DL2 gekommen sind und sicherlich, klar, mit kleinem Budget, aber eben mit dem kleinen Budget trotz allem sportlich Mannschaften aufstellen konnten, die ja zumindest wettbewerbsfähig waren in der DEL. Ja, und das ist ja die große Frage, wie geht denn das, ich sag mal, wenn jetzt solche Clubs mit kleinem Budget trotzdem in gewisser Weise eine Wettbewerbsfähigkeit herstellen und konkurrieren mit Mannschaften, die deutlich höhere Budgets haben, aber auf dem gleichen Niveau spielen, muss ja irgendwann der Ansatz mal kommen und zu überlegen, setze ich denn mein Geld überhaupt in die richtigen Spieler, beziehungsweise ist das, was ich vielleicht auch zahle, das Angemessene für die Leistung, die ich dafür bekomme. Da ich diesen Wissensaustausch aus beiden Ligen nicht kannte bisher, konnte ich mich daran auch nicht orientieren, aber das wird zukünftig passieren. Ja. Und auf der anderen Seite, und da gebe ich dir ja recht, das ist eher die Kritik an den Systemen, führt natürlich trotzdem eine U23, genau wie bei uns eine U24 dazu, dass es unter Umständen deutsche Spieler gibt, die durchaus für den U23-Bereich noch gut genug waren, die dann mit dem Alter 24 eben aus der Betrachtung rausfallen, weil eben die U23-Spieler eine gewisse Platzanzahl auf dem Spielbericht oder generell auch einnehmen in der DEL und damit Stellen nicht weitergeführt werden, weil man dann eben auf einmal mit 24 mit den anderen allen konkurriert. Ja, und dann haben wir ja den Ausländeranteil noch mit dazu. Dann kann es eben passieren, dass dort deutsche Spieler wegfallen. Die fallen aber aus meiner Sicht nicht in nichts, sondern ich glaube schon, dass die DEL2 mittlerweile sowohl sportlich als auch wirtschaftlich in gewisser Weise ein guter Auffangbereich ist, wo man sich weiterentwickeln kann, auch mit 24 Jahren und auch gern mit 25, 26, wo wir auch Beispiele schon haben, nochmal den Versuch Richtung DEL auch durchaus gehen kann.
Absolut. Nee, also verstehe mich da nicht falsch, wenn ich da sage Abstellgleis DEL2. Du hast es gerade richtig gesagt, das sind durchaus Jungs, die richtig Hockey spielen können und Bietigheim ist der beste Beweis. Viele Jungs, die in den vergangenen Jahren aus der DEL jetzt in die DEL2 gewechselt sind, jetzt dann aber wieder aufgestiegen sind und wieder im Oberhaus mitspielen können, die durchaus die Fähigkeit haben, beziehungsweise durchaus das Potenzial haben, in der Liga zu spielen. Du sprichst es an, Auf- und Abstieg. Ich glaube, und ich bin da voll bei dir, dass das Ganze so ein bisschen Markt und auch, sag ich mal, so die Wirtschaftlichkeit so ein bisschen reguliert. Und insbesondere, wenn man das Ganze durch die Fanbrille betrachtet, dass das einfach eine rundere Sache ist, dass es nicht nur um die Meisterschaft geht, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, als auch in den Oberligen, sondern dass es halt auch unten in der DL um was geht, sodass dann nicht irgendwie gegen Ende der Saison da Spiele gespielt werden, wo es für die eine Mannschaft um nichts mehr geht. Ist es trotzdem eine Sache, an der aufgrund der Situation, in der wir uns zurzeit befinden in den letzten Wochen und wir wissen nicht, was auf uns zukommt, an der festgehalten werden muss?
Ich glaube schon, dass dran festgehalten werden muss. Und ich sag mal, wir haben sicherlich letztes Jahr zu Recht das Thema ausgesetzt, weil wir halt nicht wussten, was überhaupt generell auf uns zukommt mit dieser Pandemie. Ne? Und da war es auch Neuland. Sicherlich haben wir uns die Saison auch schon deutlich entspannter vorgestellt und mit weniger Einfluss durch die Pandemie. Aber nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, alle im Sommer angetreten und haben gesagt, ja, es kann trotz allem wieder zu gewissen Einflüssen kommen, die auch den Sport unter Umständen beeinflussen. Und deswegen haben wir ja in unserem Regelwerk auch gewisse Dinge einfach verankert gelassen. Ne? Die Quotientenregel zum Beispiel, um überhaupt die Platzierung zu bestimmen. Sowohl in der DEL als auch in der DEL.
Ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss. Quotientenregel für die Hörer, die jetzt nicht so ganz im Bilde sind. Das heißt, du hast quasi einen Punktequotienten, den du pro Spiel berechnet bekommst, um letztendlich tabellarisch...
Punkte pro Spiel, also die Punkte werden durch Spiele geteilt. Das heißt, genau. Wenn du ungleiche Anzahl an Spielen hast in den Mannschaften, ne, dass du trotzdem den Durchschnitt der erreichten Punkte errechnen kannst und den als Tabellenplatz letztendlich ermitteln oder für die Tabellenplatzermittlung hernehmen kannst. Insofern hat man ja die Vorkehrungen schon getroffen und hat natürlich auch gesagt, es kann durchaus sein, dass man aus irgendwelchen Gründen nicht alle Spiele schaffen werden. Ne? Und trotzdem haben wir uns dem Wettbewerb verpflichtet. Und ich glaube halt, dass so schwer wie aktuell die Situation ist und wir auch durchaus Pandemieeinflüsse natürlich wahrnehmen und das bestimmt auch bis Saisonende, ist es trotzdem wichtig, dass wir die Ligen weiterentwickeln. Weil was können wir jetzt tun? Wir können den Abstieg wieder aussetzen, schieben im Zweifel, weil wir die Aufsteiger, den wollen wir ja nicht wehtun, ne? Weil die sagt man ja, das ist so die positive Entwicklung, da kann nichts passieren, Aufstieg kann man ruhig zulassen. Würde das dazu führen, dass man letztendlich nach oben hin den 16. schieben, ne? Und die DEL dann nächstes Jahr herkommen muss und sagen muss, wir müssen drei Absteiger ausspielen. Also ich glaube, dass, ich sag mal, jetzt schon eigentlich das ein schwieriges Thema für die DEL ist, weil natürlich das ganze Thema Abstiegsszenario überhaupt nicht mehr gelernt ist in den letzten Jahren. Und das verstehe ich auch vollkommen. Ne? Man hatte den Druck nicht unten drin. Und jetzt auf einmal vor der Situation stehend, ist der Druck immens da und man muss erstmal wieder als Club und als Organisation auch in der DEL überhaupt lernen, damit umzugehen. Und wenn ich mir da vorstelle, dass es dann nächstes Jahr vielleicht in die Situation kommt, dass vielleicht sogar drei Absteiger ausgespielt werden müssen, das würde ja einen Erdrutsch geben. Und insofern glaube ich, wir müssen an den vereinbarten Definitionen für Auf- und Abstieg festhalten. Und wir müssen uns ja ansonsten auch hinterfragen, warum spielen wir überhaupt, wenn wir am Ende nicht einen sportlichen Wert und oder eine sportliche Entwicklung daraus letztendlich weiterführen. Und wie gesagt, wir sind da sehr nah auch an anderen Sportarten dran, weil ich manchmal auch denke, ich bin da zu verbohrt. Aber ich stelle das auch in den anderen Sportarten fest, die alle sagen, wir können dieses Jahr nicht wieder aussetzen. Wir müssen das, was wir hier fabrizieren und auch dafür, dass wir die Spieler aufs Eis schicken, trotz Pandemie und so weiter, müssen wir schon die Rechtfertigung haben, dass wir am Ende auch ein Wettbewerbsergebnis haben. Ja, und deswegen wird keine Sportart aus meiner Sicht momentan das Thema aussetzen.
Jetzt werden natürlich insbesondere, wenn ich jetzt an die letzten Wochen denke oder auch die Zeit, ich glaube im November, Dezember war es, um jetzt auf die DEL einzugehen. Iserlohn spielt wochenlang mit, ich glaube, 12 Leuten. Es gab einige andere Teams, die sich jetzt leider Anfang des Jahres ähnlichem Schicksal ausgesetzt waren. Da werden natürlich Stimmen laut, die sagen, das Ganze hat aber dann mit fairem Wettkampf in dem Sinne nichts mehr zu tun. Blöd gefragt, warum lässt man die DEL nicht so, wie sie ist und gibt einem weiteren DEL-2-Team die Möglichkeit aufzusteigen, um zu hoffen, dass man ab dem nächsten Jahr das Ganze dann nach Plan durchziehen kann?
Ich glaube halt zum einen, wenn wir von unten immer wieder nach oben ziehen, nur ich sag mal, des positiven Aspekts des Hochgehens wegen, werden wir das Thema Auf- und Abstieg auch zerstören in gewisser Weise, ne? Weil wir haben ja ohnehin das Problem, dass wir doch recht hohe Anforderungen haben für die Clubs, die aufsteigen wollen. Und um das in einen nachvollziehbaren Wettbewerb zu bringen, brauchst du ja auch ein gewisses Potenzial, was überhaupt dafür fähig ist. Und wir haben halt 4, vielleicht zukünftig 5 oder 6 Clubs in der DEL2, die solche Wege gehen können. Aber wenn ich die natürlich jetzt alle schon in die eine Richtung hochnehme, ohne den Austausch eines DEL-Ligisten, der sich bei uns wieder hochentwickelt, ne, wieder zu nutzen, um bei uns das Potenzial zu erhalten, wird irgendwann dieser Wettbewerbsgedanke auch kaputt gehen. Und ich glaube halt auch, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, die DEL, wenn die nächstes Jahr mit 16 Clubs antritt, erstens mal ist es auch für einen Terminkalender unheimlich schwierig, ne, mit CHL noch dazu und so weiter. Und zum anderen dann vielleicht auch in einer Saison wirklich 2 oder vielleicht auch 3 Absteiger ausspielen zu müssen, um schnell wieder nach unten zu kommen mit den Clubs. Das würde, glaube ich, das System noch mehr zerrütteln, als wenn wir jetzt sagen, also einen Absteiger gibt es und es gibt einen Aufsteiger und von unten von der Oberliga kommt einer hoch, von uns muss einer runter.
Ja, ich wollte es gerade sagen, wollte ich nur nicht schon wieder unterbrechen. Der Rattenspann zieht sich ja dann runter bis in die Landesverbände, bis in die Oberligen. Ne? Von da aus muss ja auch immer dann nach.
Und ich glaube halt, ein Aufstiegssystem funktioniert nur, wenn du von unten ja das Potenzial hast dafür. Ne? Wenn wir es unten ausbluten lassen und da das Potenzial verlieren, wird der Grundgedanke des Auf- und Abstiegs auch schwierig werden umzusetzen. Ne?
Siehst du das möglich, dass wenn jetzt der DEL, das DEL-Team den Abstieg antritt, dass der mehr oder weniger der sofortige Wiederaufstieg möglich ist? Oder hat man da gegebenenfalls Sorge, dass da finanziell, sage ich mal, zu große Einbußen da sind, sodass der Verein dann gegebenenfalls kaputt geht?
Es wird davon abhängen, wie der DEL-Club oder wie seine Struktur, vor allem natürlich im Partnerbereich, im Sponsoringbereich aufgebaut ist und diesen Weg positiv aufgreifen und mitgehen. Ich glaube, das ist für mich das Entscheidende, weil ich kenne es von unseren Clubs, die letztendlich auch in die Oberliga gehen mussten, ist genau das gleiche Thema. Du darfst deine Unterstützer nicht vollends verlieren und die Unterstützer müssen begreifen, dass es ab sofort halt ein Sportsystem gibt, was sich über die Leistung definiert und man auch bei der Stange bleiben muss, wenn es mal ein Jahr nicht gut läuft. Wenn das gelingt, sage ich ganz ehrlich, für mir ganz klares Ja, weil ich glaube, klar, im Ticketing-Bereich wird man vielleicht Einbußen haben, was den Preis angeht, was die Zuschauer an sich angeht. Ich glaube, ein Jahr zweite Liga wird jeder DEL-Club überleben. Weil zum einen werden unheimlich viele DEL2-Fans zu dem Standort hinfahren, wenn die Mannschaften dort spielen, weil sie erleben eine neue Arena, das ist mal ein neuer Austausch. Und ich glaube auch die DEL-Fans an sich, wenn die wieder mehr Spaß haben und mehr im vorderen Bereich in der Tabelle mitspielen als hinten drin, auch da wird es eher positive Effekte geben. Ich glaube schon, dass das da funktioniert. Und von den Etats her, ich sag's immer so ein bisschen plakativ, wir sind ja so ein Drittel von der DEL, ne? Im Zuschauerbereich circa ein Drittel, wenn man die Durchschnittswerte hernimmt, im Umsatzbereich sind wir circa ein Drittel von der DEL. Da muss man schon viel verlieren, um bei uns nicht im wirtschaftlichen Bereich auch im vorderen Drittel stehen zu können, ne? Also, und deswegen denke ich halt schon, dass das eine Machbarkeit darstellt und ich würde mich halt echt freuen und wir tun alles ja auch dafür, auch so ein Absteiger auch aufzufangen, zu unterstützen bei uns in der Liga, weil ich will unbedingt zeigen, dass genau das funktioniert und man eigentlich nicht wirklich Angst haben braucht vor dem Abstieg, sondern im Gegenteil daraus eher die Kraft schöpfen kann, wieder neu anzugreifen.
Ja, wir werden es vermutlich sehen. Eine kleine Frage noch, die hatte ich mir eigentlich in der Outline ein bisschen früher notiert. Wie läuft das mit dem Aufstieg ab aus der zweiten Liga? Kann jede Mannschaft hoch? Oder wie funktioniert das? Insbesondere für den Hörer, der jetzt nicht so
heiß ist. Ja, das ist halt ein kompliziertes System, aber das System, auf das wir uns jetzt zumindest erstmal geeinigt haben, wie es überhaupt funktionieren kann, ist es so, dass es Grundkriterien gibt für den Aufsteiger. Die bemessen sich in erster Linie an der Stadiongröße. Das heißt, wir brauchen 4.500 Zuschauer als Kapazität und wir brauchen 8.000 Punkte. Das ist Sitzplatz 2 Punkte, Stehplatz 1 Punkt. Also darauf bemisst sich dann diese Punktzahl. Wenn man das erreicht, kann man sich erstmal für die DEL, für den Aufstieg bewerben. Das muss man allerdings vor der Saison schon tun, mit einer Bürgschaft über 816.000 Euro, weil das ist die Lizenzgebühr, die man definiert hat, die dann der Absteiger, und das trifft wieder die Frage vorhin auch nochmal, die der Absteiger ja ausgehändigt bekommt von dem Aufsteiger. Das heißt, wir schaffen damit einen Sicherheitsfonds, wenn man so will. Ne? Der Aufsteiger, der legt die 800.000 für den, der letztendlich runtergeht, und der runtergeht, startet mit 800.000 erstmal Unterstützung, um sich in der DEL2 zurechtzufinden. Und wenn dann der Aufsteiger vielleicht im ersten Jahr gleich wieder absteigt, was in Bietigheim ja im Zweifel auch noch passieren kann, dann kriegt er halt seine 800.000 vom nächsten Aufsteiger wieder zurück. Ja, also das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, um den DEL-Ligisten so ein bisschen den Abstieg zu versüßen, hätte ich jetzt fast gesagt, falsche Wort, aber ja, so ein bisschen auch zu ermöglichen.
Kann man so nennen.
Ja, also kann man vielleicht so nennen, ja. Insofern ist sicherlich die Schwierigkeit zum einen, das Stadion entsprechend zu haben und wirklich im Vorfeld einer Saison schon dieses Geld sicherzustellen für die DEL, dass man dann letztendlich aufsteigen kann. Und dazu sind noch ein paar Antragsfristen zu beachten, was ja dieses Jahr nicht ganz so erfolgreich lief bei uns, aber in der Regel wird das zukünftig besser klappen, so dass wir jetzt aktuell Frankfurt im Pool haben. Die Mannschaft, wenn Frankfurt Meister wird, können die hochgehen. Vielleicht haben wir ja zukünftig dann auch wieder mehr im Pool, ne? Weil ich glaube, Dresden-Kassel auch für die Zukunft sicherlich Kandidaten sind. Und wenn dann alles mit den Anträgen auch klappt, dann gehören die definitiv zu dem Kreis mit dazu.
Das beantwortet meine letzte Frage, die ich zu diesem Thema hätte.
Ja, und ist gleich der Spielball, die letzten Fragen noch zu stellen. Und du magst kaum glauben, René, aber wir sind schon wieder eine Stunde im Gespräch. Die Zeit vergeht hier einfach wie im Flug.
Sorry dafür.
Ich hätte gerne noch eine Stunde weiter gesprochen mit dir. Und wir sollten das auf jeden Fall nochmal, wenn du Zeit und Lust hast, im SVE-Kreise intern wiederholen, aber gerne eine Staffel 3 oder 4 wiederholen. Mhm. Super spannender Auftakt in die zweite Staffel, und was wir auch in Staffel 2 beibehalten, ist zum Abschluss eine kleine Schnellfragerunde mit Blick auf die Uhr. Deswegen starte ich jetzt einfach mal ganz schnell und ohne weitere Umschweife in die erste Frage. René, du als Spieler, welche Position und in welcher Mannschaft?
Oh, Center New York Rangers, ganz klar.
Ah, oh, herrlich. Kann man genauso stehen lassen. Haben wir perfekt das Zitat des Tages auch schon gefunden. Okay, geht weiter. Wer wird deutscher Eishockeymeister in der Saison 21-22 in der DEL und wer in der DEL2? Deine Meinung, deine Tipps?
Oh, ich glaube, in der DEL bin ich völlig überfragt, weil ich leider gar nicht so gut drin stecke. Die Münchner oder die Berliner? Ich mach's mal einfach, keine Ahnung. DEL2, spannend, also muss ich echt sagen, spannend. Standardmäßig wären es die Löwen Frankfurt, weil sie alles dafür tun gerade. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn am Ende Dresden oder Ravensburg tatsächlich als Überraschungsmeister steht, weil die spielen dieses Jahr echt richtig gutes Hockey.
Ich habe gesehen, du folgst bei LinkedIn dem Oliver Kahn. War der eigentlich ein besserer Torwart oder ist er gerade ein besserer Manager?
Ob ich mir das Urteil erlauben kann? Also als Torwart fand ich ihn ganz gut. Das andere werden wir mal noch schauen, ne? Wobei ich nicht der wirkliche Bayern-Fan bin. Ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan im Fußball, insofern auch da, Aber ich mag ihn vom Charisma und ich mag ihn durchaus trotzdem, wenn er seine Meinung sagt, und ich schätze solche Leute durchaus, die da auch klare Positionen einnehmen. Insofern folge ich ihm da auch gerne, ja.
So, abschließende Frage. Wen würdest du gerne in diesem Podcast hören und welche Frage hättest du an ihn?
Oder sie?
Boah. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer ehrlich gesagt alles schon dabei war. Also ich finde ja nach wie vor, und ich hatte noch nicht so viel Kontakt mit ihm, aber ich schätze ihn, glaube ich, als Mensch unheimlich, auch was seine Entwicklung angeht. Leon Dreiseidel ist bei mir ganz oben aus dem Eishockeysport. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ja, das wäre zum Beispiel ganz toll. Und gibt's gar nichts, also so allgemein, ehrlich gesagt, ne, wie er an diese Welt NHL da drüben zurechtkommt zum einen, wie er sich als Mensch da drin entwickelt und wie er vielleicht auch trotzdem rückblickend so ein bisschen auf das, was er in Deutschland sieht, im Eishockeysport schaut und was wir verbessern müssen, weil wir haben, glaube ich, wir haben Potenzial, echt. Wir haben auch in den letzten Jahren unser Potenzial gezeigt, glaube ich, sowohl in der Nationalmannschaft als auch in dem, was im Nachwuchs schon sich so ein bisschen alles entwickelt hat an den Standorten. Aber ich glaube, wir haben noch so unheimlich viel mehr Potenzial. Ne? Und wir müssen finden oder die richtigen Knöpfe finden, die wir drücken müssen, damit wir das eben noch weiter in der Sportart ausbauen können. Und ich glaube, dass solche Persönlichkeiten uns da schon ein bisschen einen Blick geben können. Er hat ja auch, ich sag mal, das deutsche Eishockey gut kennengelernt und blickt jetzt auch ja, in eine völlig andere Welt oder aus einer anderen Welt heraus zu uns. Und insofern ist so ein Austausch immer viel wert.
Wir nehmen die Fragen mit auf, ja, weil wir haben die Zusage mit Leon, eine Ausgabe zu machen, hatten das eigentlich auch schon in Staffel 1 vor, aber wie es halt manchmal die Zeit bei den Jungs da drüben so will, jetzt war jetzt auch gerade wieder All-Star-Game, haben wir es noch nicht geschafft, aber die Frage kommt und wir nehmen deine Fragen auch mit. Vielleicht, Olli, haben wir ja dann Glück. Wir haben dann sozusagen als Ersatz für Leon jetzt den Moritz Seider von den Detroit Red Wings in der letzten Folge der Staffel 1 gehabt. Da war zur Feier des Tages, haben wir 5.000 Abonnenten geknackt. Vielleicht schaffen wir es ja dann in Staffel 2, wenn Leon drin ist, die 10.000 Abonnenten hier zu knacken. Das war auf jeden Fall eine super spannende Ausgabe von The Game is Us mit einer ganz neuen Zielgruppe, DEL2. Super spannender Austausch. René Rudorich, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, euch da draußen hat's gefallen und wenn ja, dann lasst bitte ein Abo da und zeigt den Podcast auch euren Freunden und eurer Familie und gerne könnt ihr auch Fragen an unsere Gäste stellen oder auch an Leon, der da noch kommt. Wir sind erreichbar bei Instagram unter @eishockey_podcast und bei Facebook unter The Game is Us. Mir bleibt nur noch zu sagen, Dankeschön Olli, Dankeschön René.
Danke euch.
Danke.
Macht's gut. Ciao. Bis dann.